Sie hören die SWR 2 Matinee und das war das Cello-Ensemble Amsterdam Sinfonietta mit Empúries, el cant des ocells, dem Gesang der Vögel. Das ist eine katalanische Volksweise, hier in der Cello-Fassung von Pablo Casals. Und in Katalonien, genauer in der Stadt Roses an der Costa Brava, da haben im Restaurant El Bulli zwischen 1983 und 2011 besonders viele und besonders leckere Experimente stattgefunden. Dort hat der Koch Ferran Adrià mit seiner experimentellen Molekularküche eine Küchenrevolution eingeleitet, die zwar heute nicht mehr ganz neu ist, aber immer noch absolut faszinierend. Überhaupt kann man in der Küche ganz besonders tolle Experimente veranstalten. Und wer wäre besser dafür geeignet, über solche Küchenexperimente zu erzählen, als der Koch und Physiker oder wie er sich selbst nennt, der Gastronaut Thomas Filges. Guten Morgen, Herr Filges.
Guten Tag, Frau Kosabe.
Herr Filges, Gastronaut, das klingt natürlich gleich nach unerforschten Geschmackswelten und danach, dass Sie wahrscheinlich ein passionierter Experimentierer in der Küche sind, oder?
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich wage schon Dinge, die nicht so ganz alltäglich sind und die aber mittlerweile fast nicht mehr schief gehen.
Das Forschen und Experimentieren kennen Sie ja auch aus Ihrer Eigenschaft als Physiker ganz gut. Man kann die Küche ja durchaus auch als eine Art Labor bezeichnen, aber gibt es da auch tatsächlich Ähnlichkeiten zu einem Physiklabor? Vielleicht sogar ähnliche Gerätschaften?
Ja, es ist schon ein bisschen ähnlich. Wir haben natürlich im Institut, also in den Labors, haben wir natürlich genaue Temperaturkontrolle über Wasserbäder. Die sind natürlich auch in der Küche gelandet. Das sind dann eben diese Sous-Vide-Garen, nicht also dieses temperaturgenaue Garen, solche Dinge. Wir haben im Labor bestimmte Zerkleinerungstechniken, Zerkleinerungsmaschinen. Die gibt es natürlich mittlerweile auch in der Küche. Das Einfachste sind Hochleistungsmixer, dann gibt es eben diese, seit, wie Sie sagten, Ferran Adrià bekannten Paco-Jets und solche Dinge. Also auch das ist in die Küche gelandet. Mikrowellen, die aus dem Labor kommen, gibt es schon lange in der Küche. Mit denen kann man auch heute noch gute Experimente machen. Also das geht querbeet durch. Also insofern ist da schon ein bisschen Ähnlichkeit vorhanden, weil natürlich auch viele Prozesse beim Kochen natürlich physikalischer Natur sind.
Ja, da landet man natürlich unweigerlich bei der Molekularküche. Das ist ja auch so ein Inbegriff von experimentellem Kochen. Ich habe mir da heute mal so ein paar Gerichte angeguckt. Da gibt es dann zum Beispiel gefrorenen Sesam-Curry-Schaum oder Stickstoff-Olivenöl oder Leberpralines. Da braucht man dann wahrscheinlich nicht nur die technischen Gerätschaften, sondern vielleicht auch optimalerweise grundlegende Physik- und Chemiekenntnisse, wenn es jetzt nicht nur bei Trial and Error bleiben soll, oder?
Also das zahlt sich mit Sicherheit aus. Also die Küche zu machen, ohne dass man sich mit den Lebensmitteln beschäftigt und das, was in Lebensmitteln vorhanden ist, also was da drin ist, diese Moleküle, diese Molekülarten und die Reaktion dieser Molekülarten auf bestimmte Reize. Das heißt, es können Temperaturreize sein, aber eben auch, wie Sie sagten, Stickstoff, also hochgradige Minustemperaturen oder bestimmte Bestrahlungen, also Mikrowellen oder was auch immer. Da sollte man schon einen Hauch einer Ahnung haben, dass man dort eben nicht zu viel Trial and Error durchführt, also dann auch nicht zu viel eigentlich Fehler macht.
Nicht zu viel verschwendet dann auch, das kommt auch, bei Lebensmitteln ja. Auch dazu. In Ihrem Molekular-Kochbuch habe ich vorhin auch noch ein bisschen gestöbert und da bin ich dann hängen geblieben beim Sauerkrautlutscher. Und ehrlich gesagt, also ich liebe ja Sauerkraut, aber ich käme im Leben nicht darauf, Lutscher draus zu machen. Wie kommt man auf sowas?
Ah ja gut, ich meine, das, ja, das, nee, das ist halt, mein, wir kennen alle saure Drops und saure Lutscher. Ich meine, alles Fruchtlutscher sind eigentlich irgendwo säuerlich. Nicht? Und das Sauerkraut ist natürlich säuerlich. Und jetzt muss man halt nur dafür sorgen, dass eben diese Süße nicht so dominant wird, die man normalerweise von den Lutschern kennt. Also muss man Zucker haben, die jetzt weniger süß sind. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kandidaten, die einfach dafür eingesetzt werden. Und dann ist natürlich so, man braucht auch Zuckerkandidaten, die durchsichtig bleiben, damit man eben einen schönen Effekt hat. Und dann fällt die Anzahl der Kandidaten nur noch auf einen. Und das ist dann eben dieses Isomalt. Und dann kann man eben diese tolle Zucker, hat kaum Süße, man hat eben diese durchsichtigen Lutscher. Und wenn man die mit Sauerkrautsaft macht und noch ein paar schöne Gewürze rein, die man dann einfach mit Sauerkraut verbindet, zum Beispiel mal einen Kümmel, oder vielleicht mal ein Korianderkorn oder was auch immer, dann hat man da einen schönen Lutscher, der nicht süß ist, der sich eignet als, zum Apéro kann man auch noch einen schönen Riesling dazu trinken. Also insofern ist es ein perfekter Einstieg für ein Essen.
Da höre ich jetzt aber auch raus, man muss gar nicht unbedingt den Aggregatzustand oder die Form von Lebensmitteln verändern. Es ist auch sehr lohnend, einfach mal mit verschiedenen Aromenkombinationen zu experimentieren.
Ja, das kommt natürlich hinzu. Diese Aromengeschichten, die sind natürlich sehr wichtig. Ich meine, das ist natürlich das A und O in der Küche und das geht natürlich dann mehr in Richtung Chemie. Aber man weiß natürlich mittlerweile aus der Lebensmittelchemie und aus den Vielzahl von Forschergruppen, die eben an solchen Dingen arbeiten, die sind ja publiziert. Und da sind natürlich heutzutage fast alle Aromawege, die Aromabildung sind aufgeklärt und weitgehend bekannt. Und das ist natürlich ein Vorteil. Und diese Dinge, dieses Fachwissen kann man natürlich direkt in die Küche tragen. Also wenn ich jetzt den Begriff Mehlschwitze nenne, dann werden viele die Nase rümpfen. Das ist ja alles 50er Jahre und Vorkriegszeit und was weiß ich. Aber das ist so ein Beispiel. Nicht? Man nimmt eben Fett und man schwitzt das Mehl an, dann bräunt das Mehl. Und das ist ein Beispiel von einer chemischen Reaktion, bei dem man ganz bestimmte Aromen erzeugt. Nicht? Also nehmen Sie an, Sie haben tatsächlich Weizenmehl, dann ist es Gluten, das Protein und die Weizenstärke. Und die verbinden sich diese beiden Teile davon zu Aromen, also über diese Maillard-Reaktion, also Zucker und eben Aminosäuren. Aber wer sagt Ihnen, dass Sie da Mehl nehmen müssen? Mhm. Sie können zum Beispiel Milchpulver nehmen. Mhm. Sie können zum Beispiel Nusspulver nehmen. Sie können zum Beispiel ganz andere Pulver nehmen, Fruchtpulver oder was auch immer, und die eben anschwitzen, anrösten. Und dann haben Sie alle Paletten der Aromabildung. Und Sie können das Fett variieren. Nicht mal Butterfett, mal karamellisierte Sahne. Haben Sie auch ein paar Karamellaromen drin und all solche Dinge. Und können dort eben eine Vielfalt von Aromen produzieren, die Sie nachher als Soßengrundlage haben. Und das sind solche Dinge, auf die man gar nicht kommt, wenn man nicht so experimentell denkt.
Das ist natürlich auch interessant jetzt für Menschen, die bestimmte Dinge nicht essen können, weil sie Unverträglichkeiten haben oder vegan leben, dass man damit so Klassikern einfach auch mal ein bisschen rumexperimentieren kann und Dinge ersetzen.
Genau, also ich lebe nicht vegan, aber ich bin selbst ein großer Gemüseesser und für mich ist immer das Problem, wie bekommt man dann genügend Geschmack und Aroma an so ein Gemüse, das ja eigentlich proteinarm ist. Nicht? Weil die Fleischfraktion hat es immer ganz einfach. Für Fleisch hat jede Menge Protein und dann hat man jede Menge solche Reaktionsmöglichkeiten für die Maillard-Reaktion. Wenn man da eben nachhilft, zum Beispiel eben so ein Gemüse einfach auch mal mit so einem Flammenwerfer, also ich sage immer Flammenwerfer, das ist halt so ein Bunsenbrenner ist nicht die richtige Aussage, aber so, mit dem man eben Creme Caramel herstellt, so eine Lötlampe oder was auch immer. Ja. So ein Gourmetbrenner heißt das, glaube ich. Wenn man damit eben mal Gemüse abflammt, hat man schon eine ganze Reihe von Aromen, die man über die Pfanne nicht bekommt. Also wenn man einfach mal so einen Sellerie hernimmt, einen ganzen Sellerie, und den einfach mal mit einer Lötlampe bearbeitet, also rundum abflammt, bis die Haut schwarz ist. Und dann einfach nochmal einpackt, in dicht einpackt und dann nochmal im Kühlschrank nachreifen lässt, dann hat man einen rohen Sellerie, der intensiv nach diesen, in Anführungszeichen, verbrannten Aromen, das sind also Furane, die entstehen eben aus diesen Pflanzenzuckern, die sind nicht schädlich und nichts, also in diesen Mengen sowieso nicht, hat man einen rohen Sellerie, den man dann weiterverarbeiten kann, zum Beispiel in einem Salat. Nicht, wenn ich den ganzen Sellerie nachher noch gare, eben sous vide, bei einer Temperatur von, sagen wir mal, 2 Stunden bei 90 Grad in so einem Kombidämpfer, dann hat man einen Sellerie, den hat man noch nie im Leben gegessen.
Geht es dann so in Richtung Umami?
Ein bisschen auch Umami dabei, wobei das hier hauptsächlich die Röstaromen sind. Also um Umami aus Sellerie herzustellen, müsste man den Sellerie also durch und durch fermentieren. Das geht auch, also man muss jetzt nicht unbedingt eine Milchsäuregärung machen, sondern man kann natürlich eben den Sellerie eben vergären. Die Japaner machen das immer mit dem Goji-Pilz und was ich vor kurzem gemacht habe, nicht mit Sellerie, sondern mit rote Beete. Ich habe rote Beete einfach genommen, also einmal gekocht, einmal ungekocht und dann einfach in Braumalz oder Backmalz gepackt. Und Braumalz ist ja enzymaktiv, das heißt, da sind jede Menge Enzyme drin und zwar viel mehr Enzymtippen als im Vergleich zum Goji-Pilz. Und dann wartet man dann eine Zeit lang und dann steht aus dieser roten Beete, aus dieser gekochten und aus dieser rohen, roten Beete entstehen 2 verschiedene Würzangelegenheiten. Das heißt also, man hat hier eine Möglichkeit, eben mit Braumalz sozusagen zu fermentieren, dort eben jede Menge Umami aus der roten Beete herauszuholen. Und das ist dann schon faszinierend. Ich meine, das sind Dinge, die sind gar nicht bekannt im Allgemeinen. Aber das sind neue Methoden, um einfach jetzt mehr Umami zu bekommen, Gemüse spannender zu machen, Gemüse anders zu fermentieren, als nur eben sauerkrautartig Milchsäure vergoren, sondern eben mit diesen Enzymen zu arbeiten. Und dann hat man eine ganze Palette von neuartiger Kochkunst.
In der Küche lohnt sich also Mut zur Kreativität und zum Experiment. Das war der Gastronaut Thomas Filges. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Filges.
Gern geschehen.
Sie hören die SWR 2 Matinee mit offenem Ausgang, heißt unsere Sendung. Und heute wird mal hemmungslos experimentiert, auch musikalisch.